Herzlich willkommen zu Second Bloomers. Hier geht es um die berufliche Umorientierung und wie deine Karriere neu aufblühen kann. Ich bin Julia Pall-Schönwein und ich wünsche euch ganz viel Inspiration und Ermutigung durch diese Episode. Heute geht es um das Thema der Arbeitsvermittlung durch die Agentur für Arbeit für Arbeitssuchende und Arbeitslose. Mein heutiger Gast ist Peggy Jasper, die seit über 15 Jahren im Beratungs- und Vermittlungsgeschäft tätig ist und Erfahrung mit verschiedensten Berufsgruppen hat. Momentan ist sie im Team der Integrationsberatung, um Komplexität im Beratungs- und Vermittlungsprozess aufzugreifen. Herzlich willkommen, Peggy.
Hallo Julia, danke, dass ich da sein darf.
Sehr gerne. Für alle Hörerinnen, die selber noch nie in der Situation waren, dass sie ihren Job verloren haben, mache ich am Anfang jetzt mal so eine Art Begriffsklärung und Grundverständnis schaffen. Was ist denn eigentlich der Unterschied zwischen Arbeitssuchenden und Arbeitslosen?
Ja, also das kann ich mir vorstellen, dass das häufig auch passiert, dass man sich genau das fragt. Und per Definition bist du arbeitssuchend, wenn du auf Beschäftigungssuche bist. Das heißt, du bist gerade nicht sofort verfügbar für den nächsten Job, weil du dich entweder gerade noch in deinem Job befindest oder eine Betreuungssituation erlebst, zu pflegende Familienangehörige, Kinderbetreuung. Das kann sehr kunterbunt sein. Oder du bist gerade in der Weiterbildung. Und die Arbeitslosigkeit sagt, dass du dem Arbeitsmarkt sofort zur Verfügung stehst. Du könntest also von heute auf morgen einen Job aufnehmen, könntest Termine bei mir wahrnehmen oder eine Weiterbildung starten.
Mhm. Naja. Und wie sieht denn so der normale Prozess der Arbeitsvermittlung aus?
Ja, der beginnt mit der Arbeitssuchendmeldung. Das geht telefonisch, online und persönlich. Dann setzt die Arbeitslosmeldung ein. Die kannst du auch online durchführen, wenn du so einen freigeschalteten Personalausweis hast oder auch persönlich. Und dann geht's auch schon in das Beratungsgespräch. Also es kann durchaus sein, du meldest dich bei uns persönlich arbeitslos und wir holen dich sofort in ein sogenanntes Präsenzgespräch. Das heißt, du bist gerade da und wir nutzen auch sofort die Möglichkeit, um schon mal so ein paar erste Fragen zu klären. Ansonsten findet es terminiert statt, dieses Erstgespräch. Und danach geht es dann in die weitere Absprache.
Ja, und wie sollte man sich darauf vorbereiten?
Ja, also erstmal ist es ganz gut, wenn du reflektiert bist und offen für den Prozess. Das heißt, wenn du dir schon mal erste Gedanken gemacht hast, was ist eigentlich dein berufliches Ziel, auf welche Stärken baust du auf und dir auch so die Fragen gestellt hast, was brauche ich eigentlich? Wie kann mir die Arbeitsagentur helfen? Manchmal ploppt das auch später auf im Prozess. Dann ist es wichtig, dass du einfach später auch nochmal auf uns zukommst.
Hm. Du bist ja jetzt in einem ganz besonderen Team, der sogenannten Integrationsberatung. Was macht ihr da genau und wieso braucht es dafür einen anderen Prozess?
Das ist eine gute Frage. Gerade wenn du im Erstgespräch bist und klar wird, es ploppen so Fragen auf, wichtige Fragen, die nicht beantwortet werden können, dann kommen wir ins Spiel. Das heißt, du brauchst Unterstützung bei der Orientierung oder bei der Entwicklung von konkreten Schritten. Das reicht von der Personengruppe der Berufsrückkehrer über Menschen, die 20 Jahre in einem Job beschäftigt waren und so gar nicht wissen, wie sind denn gerade so die Formalien für so einen Bewerbungsprozess? Wie schreibe ich einen Lebenslauf? Wie gehe ich in die Selbstvermarktung? Da setzen wir gut mit ein. Das setzt aber auch wieder voraus, dass du bei deinem ersten Ansprechpartner offen bist und auch ganz klar kommunizierst, was brauchst du und was kannst du vielleicht auch gerade gar nicht beantworten, weil genau der uns einschaltet. Du kommst also nicht automatisch in die Integrationsberatung. Und um nochmal so ein bisschen zu sagen, was der Unterschied ist, wir haben eine engere Taktung zwischen den Terminen. Das heißt, wir sind näher am Prozess. Manchmal ist es so, dass du im Rahmen deines Orientierungsprozesses man kann sich das wie so ein kleines Labyrinth vorstellen. Und manchmal verläuft man sich und landet in so einer Sackgasse und es fällt einem vielleicht auch gar nicht richtig auf. Und dann ist es ganz gut, wenn du einen Ansprechpartner hast, der mit dir regelmäßig in die Reflexion geht und guckt, was hattest du dir vorgenommen, wo stehst du? Manchmal passieren eben auch Sachen im privaten Umfeld, die dazu führen, dass es dich im Prozess ein bisschen zurückwirft. Und dann ist da jemand, der mit dir zusammen auch weiter eine Struktur herstellt.
Jetzt bei dem Instrument der Weiterbildung, also was hat sich da bewährt? Also was hilft den Arbeitslosen da besonders in dieser Situation?
Wenn sie feststellen, dass sie eine Weiterbildung benötigen, meinst du?
Ja.
Also erstmal hilft es, einen guten Überblick über die eigenen beruflichen Ziele zu haben, zu sagen, okay, ich kenne mein Bewerberprofil, ich kenne das Profil der Stellenausschreibungen, also wie ist der Arbeitsmarkt, finde ich ausreichend Stellenangebote, fallen mir immer wieder Qualifizierungsbedarfe auf, die abgefragt werden, die ich aber nicht bedienen kann, obwohl der Rest ganz gut passt. Dann bin ich da schon auf einem ganz guten Weg, weil ich kann das belegen mit Stellenangeboten und darum geht es am Ende des Tages auch, komme ich mit der Qualifikation leichter oder besser in den Arbeitsmarkt, bin ich konkurrenzfähig oder wäre ich das eben nicht im Vergleich zu anderen Bewerbern.
Und inwiefern gibt es dann da eine Förderung auch?
Genau, wenn du also diese Vorarbeit geleistet hast oder sich das im Beratungskontext ergibt, dann geht es darum, erstmal zu schauen, okay, was ist es jetzt wirklich ganz konkret? Was steht in den Stellen? Du wirst nicht immer alles fördern können, was dir auffällt. Dann geht es darum zu sagen, okay, was hat denn jetzt hier am meisten Relevanz? Was taucht einfach in den Stellenangeboten am häufigsten auf? Und wenn das soweit feststeht, du das mit deinem Berater, deiner Beraterin besprochen hast, dann geht es darum, das einfach auch festzuzurren, also auf Bildungsträger zuzugehen. Das ist ein Gutscheinverfahren. Das heißt, wir dürfen nicht in den Wettbewerb eingreifen. Und du gehst dann quasi mit deiner Erwartungshaltung, was du an Qualifizierungsinhalten benötigst, los und suchst dir verschiedene Bildungsträger. Das ist auch eine ganz klare Empfehlung, sich nicht nur einen anzuschauen, sondern mehrere und auch zu gucken, wie fühle ich mich in der Beratung abgeholt? Werden mir Inhalte angeboten, die ich auch erfragt habe? Oder kommen da auch Sachen drauf, über die ich eigentlich gar nicht gesprochen habe? Und wie professionell fühlt sich das hier an? Fühle ich mich einfach wohl? Und da kann ich mir eigentlich nur einen Überblick verschaffen, wenn ich mir mindestens 2 bis 3 Angebote hole.
Und wie finde ich das raus, welcher Bildungsanbieter dann überhaupt diesen Gutschein sozusagen annehmen kann?
Also entweder ich suche eine Suchmaschine oder suche über eine Suchmaschine meiner Wahl. Ich möchte jetzt keine konkrete Suchmaschine benennen und gebe dann den Qualifizierungsbedarf, meine Stadt und das Wort Bildungsgutschein ein. Das funktioniert erfahrungsgemäß ganz gut. Oder ich gucke über die Arbeitsagentur und mein Now.
Mhm. Okay. Genau, das wäre sozusagen die Weiterbildungsgeschichte. Was ist denn, wenn ich mich jetzt selbstständig machen will? Gibt es da oder welche Möglichkeiten gibt es da?
Wenn du im Rahmen deines Orientierungsprozesses feststellst, du findest keinen Arbeitsmarkt oder aber der Arbeitsmarkt, der sich dir zeigt, der kommt für dich nicht in Frage, du wirst wahrscheinlich eher über eine Selbstständigkeit langfristig auch eine Arbeitslosigkeit beenden können, dann gibt es den Gründungszuschuss. Für den musst du im Arbeitslosengeldbezug sein. Das ist tatsächlich die einzige Leistung, die voraussetzt, dass du Arbeitslosengeld beziehst und mit dem Start in die selbstständige Tätigkeit auch noch mindestens 5 Monate Restanspruch hast. Ich will das an der Stelle nicht verkomplizieren, aber es ist super wichtig, weil viele denken, dass der Gründungszuschuss erst greift, wenn das Arbeitslosengeld ausgelaufen ist. Aber du musst darauf achten, dass die 5 Monate noch da sind. Und dafür brauchst du einen guten Businessplan. Du musst belegen können, dass du fachlich für das, was du davor hast, geeignet bist. Es muss eine Rentabilitätsvorschau da sein. Man will also vermeiden, dass du aus der Selbstständigkeit in die Hilfebedürftigkeit rutschst. Und das kannst du nur erahnen, indem du dir eine Kalkulation aufbaust. Über 3 Jahre und mindestens das erste Jahr sollte auch monatlich klar sein, weil es mit Schwankungen versehen ist. Und es ist am Ende auch so ein Stück weit deine eigene Fibel für, welche Meilensteine müsste ich jetzt eigentlich schon erreicht haben, damit das Ganze auch erfolgreich wird. Ja, und dann brauchst du eine fachkundige Stellungnahme, die sagt, ja, ist tragfähig,
Woher kriege ich die?
Das macht nicht die Arbeitsagentur, das machen Kreditinstitute, Unternehmensberatungen. Am besten wärst, du machst es mit einer berufsständischen Kammer, die den Arbeitsmarkt, den du auch anpeilst mit deiner selbstständigen Tätigkeit, kennt. Das ist ein gutes Indiz für, die haben einen Plan davon, gibt es da überhaupt gerade eine gute Konkurrenzsituation, gibt es da Bedarfe und sind meine Kalkulationen in sich stimmig? Wenn das jemand macht, der von dem Markt keine Ahnung hat, dann guckt der, ob das in sich stimmig ist, aber er kann dir unter Umständen ganz spezifische Infos nicht geben.
Das ist ja schon auch aufwendig. Wie lange dauert das so ungefähr nach euren Erfahrungen, bis man das alles beisammen hat?
Eigentlich gar nicht so lange. Das Aufwendigste ist tatsächlich der Businessplan, den du schreibst, der auch gar nicht so ein Hexenwerk ist, weil er am Ende ja auch einfach nur sagt, was habe ich vor, warum kann ich das, wie ist mein Wording bei einem potenziellen Auftraggeber, Auftraggeberin und wie ist mein Kunde, wie sind die Bedarfe, was brauche ich an Kapital? Das dauert am längsten. Den Rest schaffst du gut in, ich muss es mal pauschal sagen, ich denke mal in 3 Wochen, 3, 4 Wochen ist das durchaus realistisch machbar.
Ja, okay. Ja, muss man ja sowieso machen dann. Also, ne? Also wenn man das macht, selbstständig braucht man das ja sowieso für sich selbst ja auch.
Vielleicht ist es noch wichtig zu sagen, dass der Gründungszuschuss aus 2 Förderphasen besteht. Die erste umfasst 6 Monate und da ist der Gründungszuschuss so hoch wie das Arbeitslosengeld. Plus 300 Euro Sozialversicherungspauschale. Das heißt, wenn du ein sehr kapitalintensives Projekt aufstellen möchtest, dann kann der Gründungszuschuss das flankieren. Aber entweder hast du selbst den Kapitalbedarf oder du musst das auch über einen Kredit lösen. Weil der Gründungszuschuss gibt dir quasi die Rückendeckung, die du brauchst, um 6 Monate intensive Akquise zu betreiben. Ne, er deckt deinen Lebensunterhalt und auch einen Teil deiner Sozialversicherungsbeiträge, aber er wird dir keine Riesensprünge ermöglichen. Das ist die erste Förderphase und die zweite besteht nochmal aus 9 Monaten. Und in den 9 Monaten zahlen wir nur noch die 300 Euro Sozialversicherungspauschale. Das ist kein automatischer Prozess, sondern wird dann angeregt, wenn du sagst, nach den ersten 6 Monaten, ich komme schon ganz gut klar, mir fehlt noch so ein kleiner Schritt. Dann reden wir über die zweite Förderphase.
Ah ja. Und aus deiner Erfahrung jetzt auch in dem Integrationsteam, so welche Typen machen sich eher selbstständig? Also hast du das schon im Gefühl so, ja, vielleicht wäre das was für diese Person? Oder wie viele sind das überhaupt? Oder sind gerade jetzt die schwierigeren Fälle eher nicht dafür so prädestiniert, sich selbstständig zu machen? Wie ist da deine Erfahrung? Hast du da Beispiele?
Also es ist super kunterbunt. Es gibt Menschen, die schon relativ zum Anfang des Prozesses merken, da geht nicht viel am Arbeitsmarkt. Ich habe zum Beispiel einen Bewerber in der Betreuung, der hat Architektur studiert und war dann aber eher in der Unternehmensberatung angesiedelt und hat aber auch Unternehmen beraten zu fachspezifischen Inhalten. Und der war so speziell unterwegs, dass es da keine, das ist also eine Nische am Arbeitsmarkt, die kaum ein Arbeitgeber auch gerade gesucht hat. Für den bot sich das einfach an. Und es war für ihn auch ein ganz guter Karriereschritt, nochmal zu sagen, ich mach's jetzt, stell mich da auf eigene Beine. Ansonsten hatte ich aber auch tatsächlich schon eine Bewerberin in der Betreuung, die sich mit der Reinigung bei privaten Haushalten selbstständig gemacht hat. Die hat einfach im Rahmen ihrer Anstellungsverhältnisse gemerkt, das gefällt mir nicht, dass ich Dinge umsetzen muss, die ich so nicht sehe oder ich habe einen anderen Qualitätsanspruch. Ich will es selber machen. Und so bunt ist am Ende des Tages auch die Palette an Bewerbern, die sich selbstständig machen. Aber wenn ich sagen müsste, ob es eine Richtung gibt, dann sind es eher beratende Berufe. Mhm. Unternehmensberater, Coaches. Da erlebe ich oft auch den Schritt in die Selbstständigkeit.
Und die, die jetzt was anderes machen wollen, für die ist es ja besonders schwierig, das erstmal herauszufinden, was denn jetzt dieses andere ist. Das hatten wir jetzt ja auch in der anderen Episode mit der Berufsberatung. Und hatten wir auch schon das Thema mit dem Ausprobieren. Kann man nicht vielleicht ein Praktikum machen oder Probearbeiten, heißt es, glaube ich, bei euch. Wie ist da deine Erfahrung?
Die ist super. Ich bin Fan von Probearbeiten. Also das Praktikum gibt es bei uns nicht. Es gibt das Probearbeiten. Nennt sich im Gesetz Maßnahme beim Arbeitgeber. Und ist ein wirklich schönes Förderinstrument, bei dem es vor allem darum geht zu sagen, entweder wir reden über einen kleinen Zeitraum, was weiß ich, mir reichen ein paar Tage oder eine Woche und mir geht es eher um das Team oder die Unternehmenskultur, aber ich verändere fachlich nicht viel. Das kann sein, weil ich die Branche wechsle oder weil ich vielleicht nicht so gute Erfahrungen beim letzten Arbeitgeber gesammelt habe und sage, ich muss da nochmal genauer hingucken, bevor ich den Vertrag unterschreibe. Es kann aber auch bis zu 6 Wochen gehen, das ist das Maximum und das ist auch super geeignet für Menschen, die nochmal völlig neu denken möchten. Manchmal sitzen Menschen vor mir und sagen, ich hatte vor 20 Jahren mal eine Idee, aber ich habe das nie ausprobiert und das ist ein super Zeitraum, um genau das zu tun. Weil was ich damit erreichen kann, ist, dass ich die Idee, die ich im Kopf habe, in der Praxis gegenchecken kann. Also wirklich zu sagen, ich erlebe das mal 6 Wochen lang, 4 Wochen. Ich gebe da jedem auch immer den Spielraum und den Freiraum, das selber zu entscheiden, weil am Ende des Tages heißt es, ich gehe bei einem Arbeitgeber arbeiten, ohne bezahlt zu werden. Ich kriege weiter Arbeitslosengeld und wenn mir Fahrkosten entstehen, werden die auch erstattet. Also ich mache da definitiv kein Minusgeschäft, aber ich mache das kostenfrei und dann muss das auch passen. Und es ist super, wenn du sagst, ich mache nochmal eine neue Ausbildung, ich mache eine Umschulung und will mir einfach nur nochmal die letzten Fragen beantworten oder ich gucke irgendwie ganz woanders hin. Und der Vorteil daran ist auch, dass du mehrere Fliegen mit einer Klappe schlägst. Also du kriegst einen Fuß in die Tür. Im Vorstellungsgespräch hat der Arbeitgeber die Möglichkeit oder das Unternehmen hat die Möglichkeit, sich, was weiß ich, wie lange dauert das? Eine Stunde, vielleicht anderthalb, einen Eindruck von dir zu verschaffen. Und so ein Probearbeiten gibt dir ganz andere Möglichkeiten, ne? Du wirst Teil des Teams, der Arbeitgeber oder das Unternehmen sieht, ob du motiviert bist, ob du über den Tellerrand schaust, wie interessiert du auch bist, wie gut du dich ins Team einfügst. Und auch du selbst hast die Chance zu sagen, passe ich hier überhaupt rein? Wie sind die alle drauf? Geht es gut? Und am Ende des Tages setzen wir auch so ein bisschen, ich sage das mal in Gänsefüßchen, auf diesen sogenannten Klebeeffekt. Das heißt, es kommt gar nicht so selten vor, dass jemand ein Probearbeiten macht und am Ende des Tages das Unternehmen und der Mensch, der das Probearbeiten gemacht hat, feststellen, wir passen hier ganz gut zueinander. Entweder ergibt sich hieraus auch gleich eine Einstellung oder ein Minijob, wenn gerade nicht genug Geld für was anderes da ist. Oder aber der Arbeitgeber oder das Unternehmen stellt fest, wir behalten mal den Kontakt. Gerade geht hier nichts, aber wir haben einen super Eindruck von dir. Wir würden da gerne später nochmal drauf zurückkommen.
Mhm. Und hilfst du auch dabei, überhaupt erstmal diesen Arbeitgeber zu finden, der auch bereit ist, so ein Probearbeiten anzubieten?
Also das ist tatsächlich Teil der Recherche, die du selbst machen musst. Also finde ich, ergibt auch irgendwie Sinn, weil du bietest deine Arbeitsleistung an und dann sollte das auch schon ein Unternehmen sein, bei dem du sagst, da reizt mich auch irgendwas, mit denen liebäugel ich schon immer. Immer wenn ich zur Verfügung stehe, schreiben die gerade nicht aus. Oder wenn es was ganz, ganz Neues ist, dann führt so eine eigene Recherche ja auch immer dazu, dass du ein Gefühl für dieses Arbeitsmarktsegment entwickelst. Und dann hilft es dir auch nicht, wenn dir jemand was vorschlägt oder diese Brücke schlägt, weil auch das ist Teil der Übung der Selbstvermarktung. Da fängt es ja eigentlich auch schon an, dass du dir überlegst, wie spreche ich jemanden an und was will ich da eigentlich sagen?
Hm. Hast du auch schon mal erlebt, dass der Arbeitgeber dann gesagt hat, nee, das machen wir nicht, das ist zu aufwendig?
Ja, das kommt vor. Also gerade im Sicherheitsbereich, um da mal ein Beispiel zu nennen, lassen sich fast keine Unternehmen auf das Thema Probearbeiten ein. Also dann geht es eher wirklich darum zu gucken, habe ich jemanden im Netzwerk, den ich zu dem Beruf befragen kann oder kann ich mir vielleicht bei YouTube mal ein paar berufskundliche Videos angucken. Weil es ist tatsächlich auch ein wirtschaftlicher Aufwand. Auch wenn ich jemanden bekomme, der mitarbeitet und lernt, muss ich diesem Menschen ja auch einen Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin aus meinem Unternehmen zur Seite stellen. Mindestens für die ersten Tage, Wochen, je nachdem, um welche Tätigkeit es sich handelt. Und dann muss ich auch damit rechnen, dass ich auch ein paar Absagen kriege.
Ja. Ja, auf jeden Fall. Und gibt es denn so Branchen, die dafür prädestiniert sind, dass das mit dem Probearbeiten Sinn macht oder auch besonders klappt, auch die Arbeitgeber dafür offen sind?
Da muss ich jetzt mal kurz drüber nachdenken. Es gibt Branchen, in denen das sogar sehr geläufig ist, aber dann reden wir ja schon fast von Hospitation, wenn es nur so ein halber angerissener Tag ist.
Welche Branchen wären das
denn? Das ist so im Handwerksbereich passiert das öfter mal, aber auch in der Gastronomie, im Servicebereich.
Ja, stimmt, da kann ich mich auch dran erinnern als Studentin.
Ja, genau.
Musste ich da auch immer so Probearbeiten antanzen.
Genau, und dann, ja, genau. Und dann brauchst du das jetzt auch nicht 4 oder 5 Tage machen, nee, sondern klar, dann reden wir über einen kurzen Zeitraum. Mhm. Ja, aber im kaufmännischen Bereich wird das gern genutzt von Arbeitgebern oder Unternehmen.
Du hattest vorhin gesagt, es gibt ja auch YouTube-Videos, wo man sich anschauen kann, wie der Job aussieht. Habt ihr das?
Also die kommen, glaube ich, nicht von uns. Ich weiß aber, dass es ein bisschen wie im Gaming-Bereich ist. Das hat mir nämlich mal ein Bewerber erzählt, bei dem es um die berufliche Umorientierung ging. Und der für sich selber gesagt hat, ich möchte kein Probearbeiten machen, das passt nicht zu mir. Ich erarbeite mir das über Berufenet. Das ist so ein Portal, das wir haben, wo es um alle Berufe geht, die es in Deutschland gibt im Berufsbildungsgesetz. Und der hat gesagt, nee, das passt alles nicht zu mir. Ich erarbeite mir das über Berufenet und ich habe mir YouTube-Videos angeguckt.
Was gibt es noch für Instrumente, um Second Bloomers zu fördern? Haben wir da jetzt was vergessen?
Ja, da gibt es gerade für Menschen, die einen Quereinstieg suchen, Berufswechsler oder eben auch den zweiten Karriereweg anstreben, kann man bei Arbeitsantritt einen sogenannten Eingliederungszuschuss beantragen. Das muss der Arbeitgeber machen. Und da geht es vor allem darum, dass man im Vergleich zu anderen Bewerbern, die aus dem Bereich kommen, intensiver und länger eingearbeitet werden muss. Und genau um diesen Bewerbern, BewerberInnen auch eine Chance geben zu können und es aber auch finanzieren zu können, kann der Arbeitgeber den Eingliederungszuschuss quasi bei der Arbeitsagentur beantragen. Das ist quasi ein Lohnkostenzuschuss. Und je mehr Kenntnisse vermittelt werden müssen, die über die normale Einarbeitungszeit hinausgehen, desto länger kann dieser Eingliederungszuschuss auch gewährt werden. Das geht also bei 3 Monaten bis zu 12 Monaten los. Dann gibt es aber auch noch ein paar besondere Personengruppen, wo es tatsächlich noch länger geht. Das ist was, wo der Arbeitgeber aber mit dem Arbeitgeberservice ins Gespräch geht und eine Verhandlung dazu führt, wie lange kann das gefördert werden und wie hoch kann das sein. Am Ende gewinnen aber beide Seiten. Der Bewerber, die Bewerberin bekommt eine Chance in einem Bereich, in dem es vorher gar keine Einblicke gab oder nur wenig. Und der Arbeitgeber bekommt oder das Unternehmen bekommt im besten Fall eine Bewerberin, einen Bewerber, der die motiviert ist und dem auch eine Chance gegeben werden kann.
Ja. Welche besonderen Herausforderungen herrschen denn momentan auf dem Arbeitsmarkt?
Ich sehe eine Problematik darin, dass der Fachkräftemangel verallgemeinert wird. Ich hatte mal einen Bewerber im Beratungsgespräch, der saß vor mir total verzweifelt und hat gesagt, ich habe mich jetzt zu 100. Malen im öffentlichen Dienst beworben. Es wird doch immer wieder gesagt, es gibt einen Fachkräftemangel im öffentlichen Dienst. Warum werde ich nicht eingeladen? Und das ist die Schwierigkeit, dass der Fachkräftemangel verallgemeinert wird. Also es gibt Bereiche, in denen wir den Fachkräftemangel ganz klar haben. Das ist unter anderem das Handwerk, der Bereich Gesundheit und Soziales. Es gibt aber auch Bereiche, in denen eine völlig gesunde Konkurrenzsituation besteht. Das wäre zum Beispiel im Bereich Consultant und die ganzen kaufmännischen Berufe. Und wir haben Bereiche, in denen es einen Bewerberüberhang gibt. Und das wäre zum Beispiel Kommunikation, also Social Media Management, Content Management, der ganze Werbungsbereich oder Werbebereich, Design und auch viele Helfertätigkeiten.
Gut, ja, also wenn du das jetzt nochmal zusammenfassen müsstest, also was sind eigentlich die drei wichtigsten Erfolgsfaktoren, um wieder in Arbeit zu kommen? Was wäre das?
Dann würde ich sagen, dass es erstens ganz wichtig ist, dass du eine gute Selbstvermarktung hast. Also das Credo ist, was ich mir selbst nicht abkaufe, kauft mir auch mein Gegenüber nicht ab. Es setzt voraus, dass du zweitens in die Selbstreflexion gehst, also wirklich sagst, was gelingt mir gut, worauf kann ich aufbauen? Also auch hier von den Stärken her zu denken. Alles andere würde dich wahrscheinlich eher frustrieren. Und drittens, dass du dran bleibst, dass du wirklich sagst, ich komme wirklich ins Tun und lass auf die Reflexion auch Taten folgen und lerne auch mit Durststrecken umzugehen. Das heißt, du musst im Bewerbungsprozess damit rechnen, dass es auch mal eine Zeit gibt, in der es nicht so gut läuft, in der mehr Absagen als Zusagen kommen. Und das ist auch ganz normal, dass es mal so eine Berg- und Talfahrt gibt. Und die Kunst besteht dann aber auch wirklich darin, dran zu bleiben, auch mal bewusst Pausen einzubauen. Also ob du jetzt sagst, ich fahre irgendwie eine Woche weg, ich melde eine Ortsabwesenheit an, das wäre dann wichtig. Und mach mal kurz einen Tapetenwechsel. Jetzt ist Arbeitslosengeldbezug ja oft auch mit einer finanziellen Einbuße verbunden. Ist mir schon klar, dass das dann vielleicht auch nicht jeder kann. Aber es kann ja auch im Kleinen stattfinden. So, ich muss ja jetzt nicht jeden Tag 8 Stunden am Rechner sitzen. Ich kann mir ja auch meinen Hund schnappen, eine Freundin, einen Freund in den Park gehen, spazieren gehen, in die Bibliothek, was trinken gehen. Egal was, bau Me-Time ein, die dich auch ein bisschen erdet und ein bisschen Balance in den Prozess bringt.
Ja. Gut, ja, ich glaube, da haben wir jetzt fast alles abgedeckt, hoffentlich in der Arbeitsvermittlung. Oder fällt dir noch ein letzter Tipp ein, den du auf jeden Fall noch mit auf den Weg geben willst?
Ja, gerne. Also ich glaube, am Ende des Tages ist es tatsächlich wichtig, dass du offen bist und reflektiert und dass du deinen Ansprechpartner, deine Ansprechpartnerin einfach mitnimmst. Du musst nicht alle Leistungen kennen, die in Frage kämen für deine Situation. Aber du musst deine Bedürfnisse verbalisieren. Und wenn das passiert, dann hat dein Gegenüber auch eine Chance, darauf zu reagieren und zu sagen, okay, ich habe da was. Ich kann da helfen. Ich glaube, damit steht und fällt eigentlich auch alles.
Mhm. Ja. Gut, dann vielen, vielen Dank, Peggy, für diese ausführliche Episode. Und ja, danke, dass ich heute hier in Lichtenberg sein durfte.
Genau. Sehr gerne und danke auch.
Das war's für heute mit Second Bloomers. Wenn euch diese Episode gefallen hat, dann abonniert gerne meinen Podcast. Meldet euch bei mir, wenn ihr Menschen mit spannenden beruflichen Wechseln oder Experten für dieses Gebiet kennt. Ich bin Julia Pall-Schönbein. Und über das gleichnamige LinkedIn-Account oder bei Instagram unter Second Bloomers zu erreichen.